Dr. Schnodder und Co. von Hustenzwerge und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz. Heute geht es um ein Thema, das viele Familien richtig gut kennen. Und das vor allem eins macht: Jucken. Und zwar so richtig. Trockene Haut, rote Stellen, nächtliches Kratzen und die grosse Frage: Was hilft jetzt wirklich? Wir fragen Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin am Kinderspital Zentralschweiz, und den Kai König, Kinderarzt aus der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern, und bringen Ordnung in die Kratz- und Cremewelt. Also Ärmel runter, Finger weg vom Kratzen und los geht's. Da das Thema sehr umfangreich ist, wird es dazu zwei Folgen geben. Heute also Teil 1. Fangen wir gerade mit dem Namen an. Was ist der Unterschied zwischen Neurodermitis und atopischer Dermatitis?
Keiner. Also im 19. Jahrhundert wurde die Krankheit als eine Krankheit der Nerven und der Haut angesehen. Und so ist Neurodermitis entstanden. Und das ist im deutschen Sprachgebrauch sehr fest verankert. Und wenn du in den englischsprachigen Raum gehst, dann heißt das gar nicht so, sondern da heißt das Atopic Eczema oder Atopic Dermatitis. Also eigentlich sollten wir atopische Dermatitis sagen oder atopisches Ekzem, aber im deutschen Sprachgebrauch ist Neurodermitis einfach sehr verbreitet. Deswegen hört man es immer wieder.
Da machen wir doch das gerade. Was muss ich mir denn jetzt unter atopischer Dermatitis vorstellen? Wie entsteht so etwas?
Eine atopische Dermatitis ist eigentlich eine Störung der Hautbarriere. Also das heisst, dass die natürliche Funktion der Haut und die Schutzfunktion nicht ganz richtig funktioniert. Also die Haut kann man sich vorstellen wie so Hautzellen. Das sind so Bachsteine, die so zusammengehalten werden von einem Mörtel. Also es gibt dann so wie eine Hauswand eigentlich. Und bei der atopischen Dermatitis ist der Mörtel irgendwie nicht ganz so wie bei der anderen Leuten oder funktioniert nicht ganz richtig, ist nicht ganz stabil, und das führt dazu, dass es so eine Schutzbarrierefunktion nicht richtig erhalten ist. Die Haut kann, also verliert mehr Feuchtigkeit, sie ist eher trocken, die Haut wird ganz trocken und schuppig. Die Reizstoffe, die rum sind, können leichter in die Haut eindringen und auch Bakterien, Keime oder so können eher reingehen und dort eine Infektion auslösen, und dann beißt es halt auch. Also die Haut ist trocken, sie kann gerötet werden, sie kann sich entzünden und dann fängt es an beißen. Und es ist ganz typisch, dass die Leute, die so eine atopische Dermatitis haben, dass sie sich einfach mehr kratzen wie andere Leute, weil es unangenehme Empfindung ist an der Hautoberfläche und dass man dann so kratzen muss.
Ja gut, jetzt trockene Haut, das haben viele, kennen auch viele. Wann ist es dann eine atopische Dermatitis?
Ja, da gibt es so 4 Hauptkriterien. Was auf jeden Fall dazugehört, ist der Juckreiz. Also trockene Haut allein ohne Juckreiz ist noch nicht atopische Dermatitis. Dann ist das eine chronische Erkrankung, das heißt, das kommt wieder. Man hat das nicht nur einmal und es geht weg, sondern das kommt dann irgendwann wieder. Man hat so ganz typische Hautveränderungen, eben die Haut ist trocken, die kann bei Entzündung gerötet sein. Und man hat eine recht typische Verteilung am Körper, je nachdem, in welchem Alter das auftritt. Das gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und dann, was aber nicht zwingend ist, es gibt ein familiäres Risiko für Atopien, also für Krankheiten des allergischen Formenkreises, obwohl die atopische Dermatitis eigentlich keine Allergie ist, sondern eine Veranlagung der Hautbarrierestörung.
Also so ein bisschen eine Vererbung eigentlich.
Man hat ein erhöhtes Risiko, dass man Allergien entwickeln kann oder parallel hat.
Du hast es als erster Punkt gesagt, Kai, warum juckt es denn so wahnsinnig stark?
Der Juckreiz ist eigentlich recht ein komisches Gefühl. Es ist so ein bisschen verwandt mit dem Schmerz, und man muss sich das so vorstellen, also unter der Haut liegen da so Fühler. Und wenn jetzt die Reizstoffe eindringen und die Fühler reizen, dann kommt es zu so einem Juckreiz. Also es geht so ein Signal ins Hirn rauf, das sagt, hey, Achtung, da auf der Haut ist irgendwie etwas nicht so ganz normal. Das kann man sich vorstellen, wie wenn eine Ameise über die Haut krabbelt. Das merkst du ja auch. Und das Hirn, und dann schaust du ab und siehst, eine Ameise krabbelt drüber. Und das ist so wie ein Signal, das dann das Hirn verarbeitet, und dann macht es einfach die Empfindung. Und dann fängt das Kind an kratzen. Weil wenn es beißt, dann kratzt man ja. Und durch das wird die Hautbarriere noch mehr geschädigt. Also wenn man immer auf der gleichen Stelle rumkratzt, dann tut das der Haut ja nicht unbedingt so gut. Und es wird noch schlimmer. Also es gibt dann so eine Entzündungsreaktion und die Fühler werden noch mehr gereizt und man hat noch mehr Juckreiz und kratzt noch mehr. Und da gibt es so wie einen Teufelskreis, der dazu führt, dass du eben immer mehr kratzt, bis du quasi wunde Stellen hast.
Also was ja beim Juckreiz so ist, das ist nicht gefährlich oder so, aber es treibt einen einfach in den Wahnsinn. Ne? Also wenn man, ich bin ja auch Eczem-Mensch und obwohl ich ja weiß, dass man nicht kratzen soll, man macht das einfach irgendwann. Ne? Also sonst wird man da ganz gaga im Kopf und man fängt an, sich zu kratzen und man braucht oft eine andere Person, die einem sagt, obwohl man das alles versteht. Also ich meine, ich habe damit fast täglich in der Praxis zu tun, ne? Aber trotzdem fange ich dann irgendwann an, mich zu kratzen und meistens muss dann meine Frau mir sagen, so jetzt ist mal wieder Eincreme angesagt.
Ja, und was auch noch spannend ist, oder? Man kann das schon probieren, am Tag zu unterdrücken. Wenn das Frontalhirn wach ist, kannst du eine gewisse Steuerung übernehmen. Oder? Dann kannst du sagen, ich kratze nicht, nein, ich kratze jetzt nicht. Aber spätestens, und das ist auch bei den Kindern so, wenn sie ins Bett gehen und einschlafen, die kratzen sich in der Nacht wund und merken es gar nicht, weil das Hirn schläft so halb und dann kratzen sie so unwillkürlich. Ja. Also es ist wirklich, man kann es, also Juckreiz kannst du fast nicht ignorieren oder unterdrücken. Es ist ganz ein unangenehmes Gefühl.
Wie dass man den starken Jucken dann auch entsprechend behandeln kann, über das reden wir im zweiten Teil. Zuerst jetzt aber über atopische Dermatitis selber. In welchem Alter tritt das auf?
Das tritt schon oft recht früh auf. Also bei Säuglingen so in den ersten 3 bis 4 Monaten kriegen wir doch regelmäßig Babys vorgestellt, die Eczemstellen entwickelt haben und dann auch Juckreiz entwickeln. Es ist nicht bei Geburt. Also alles, was man so bei Geburt sieht, wie Neugeborenen, Akne oder kleine Pünktchen auf der Haut oder auch die Schuppung, die manche Babys haben, die oft so nach dem errechneten Termin zur Welt gekommen sind, die sind nicht atopische Dermatitis. Das ist was anderes und das geht auch weg. Ja? Aber man kann mit 3 Monaten Pech haben als Baby, dass man atopische Dermatitis entwickelt und dann auch schon irgendwann den Juckreiz entwickelt. Also es muss nicht mal gleich der Juckreiz mit da sein, aber so diese klassische trockene Haut, die kann man mit 3 Monaten haben. Es kann auch später auftreten. Also es kann auch im Kleinkindesalter oder im Schulalter auftreten oder so wie bei mir. Ich habe das irgendwann in der Mitte meines Lebens irgendwie bekommen und plötzlich hatte ich da Eczem und seitdem ist es auch da. Das heißt, man kann es in jedem Alter kriegen und ab 3, 4 Monaten sehen wir das so in den Praxen.
Da stellt sich mir natürlich dann die Frage, wo am Körper hat man dann so typischerweise die entzündete Haut? Ist das grossflächig, kleinflächig, wo?
Das ist ein bisschen abhängig vom Alter auch, wo die atopische Dermatitis auftreten tut. Also bei Säuglingen, was wir häufig sehen, ist, dass es im Gesicht ist, also die Backen, die dann rot werden, trocken sind und auch eher so am Stamm, also am Körperstamm. Ganz typisch eigentlich für die atopische Dermatitis sind die Kniekehlen und Ellenbeugen. Also dort ist eigentlich so der Hauptort, wo die gerötete und entzündete Haut dann auftritt. Aber grundsätzlich eben, es kommt dann darauf an, wenn sich das weiter ausbreitet, weil ja, das ist ja eine Störung von der ganzen Haut, ist eigentlich die ganze Haut empfindlich und trocken und dann kann es sich auch ausbreiten, dass plötzlich das Kind überall die Stelle hat und wunde Stelle hat und sich aufkratzen tut.
Aber das ist spannend. Also es gibt dann auch Menschen, die haben immer nur die gleichen Stellen. Also bei mir ist das auch so. Ne? Bei mir ist es so, in den Fingerzwischenräumen hauptsächlich an der einen Hand, manchmal so im Bereich der Handgelenke und lustigerweise, ich glaube, immer nur die rechte Ellbeuge. Also nicht irgendwie sinnvoll erklärt, aber das sind die Stellen, die bei mir dann zum Vorschein treten. Und bei mir ist das so, wenn es bei uns im Winter in der Praxis, wenn Grippezeit ist, wenn es so richtig schön brummt, dann meldet sich bei mir die Haut. Ne? Das ist so ein recht üblicher Trigger. Ne? Aber irgendwie andere Stellen habe ich nicht. Ne? Und ich habe auch sonst nicht die Veranlagung zur trockenen Haut. Aber an den Stellen ist die Haut dann satt trocken. Ne? Da muss ich dann Creme und brauche ich auch gelegentlich mal ein bisschen was anderes. Aber der Rest des Körpers ist neige ich nicht so zu sonderlich stark trockener Haut. Das ist ein spannendes Krankheitsbild irgendwie, das nicht irgendwie immer gut rational zu erklären ist, dass man eine Hautbarrierestörung hat, die man eigentlich an der ganzen Haut haben soll, die aber nur punktuell zum Vorschein kommt.
Und das ist vielleicht auch noch typisch. Also es ist wirklich jedes Kind mit dieser Hautbarrierestörung anders. die einen sind sehr schwer betroffen, haben immer wieder wirklich ja, die ganze Haut und alles betroffen. Und andere haben wieder keine, nur so ein bisschen und gewisse Trigger, die das auslösen. Oder nicht einmal, oder einfach nur so ein paar Stellen, die betroffen sind und gar nicht die restliche Haut.
Wie kann man denn atopische Dermatitis abklären? Muss man es denn überhaupt sogar abklären?
Nein, erstmal nicht. Also es gibt da nicht den Laborwert, den man bestimmen kann und dann weiß man, jetzt ist atopische Dermatitis bestätigt. Das ist eine klinische Diagnose oder eine Blickdiagnose. Wir sehen, wie die Haut aussieht. Die Eltern berichten uns, ob der Juckreiz da ist und wann das aufgetreten ist und damit stellen wir die Diagnose. Das, was wir vorhin gesagt haben, es muss wiederkommen, es muss eine trockene Haut sein und es muss einen Juckreiz machen, das stellt die Diagnose. Und es bringt auch nichts, obwohl wir ja diesen Zusammenhang mit Allergien haben, also einem erhöhten Risiko, dass man auch Allergien entwickelt. Es bringt auch nichts, so mal aufs Geratwohl Allergietests zu machen, weil, was wir auch in einer anderen Folge, glaube ich, schon mal hatten, es einen Unterschied gibt zwischen der sogenannten Sensibilisierung, die wir im Labor nachweisen können, und der tatsächlichen Allergie, also das, was man tatsächlich dann entwickelt. Also Sensibilisierung heißt noch nicht, dass man auch eine Allergie entwickelt. Und daher machen wir eigentlich nur dann Allergietest, wenn es einen klaren Verdacht gibt, dass das Kind auf irgendwas noch reagiert. Also wenn das Kind, sagen wir, zum ersten Mal Fisch isst und dann dort, wo der Fisch ist, also im Bereich des Munds oder auch da an den Fingern, wo es den angefasst hat, Nesselfieber, also urtikariellen Ausschlag entwickelt mit Juckreiz, dann müssen wir davon ausgehen, dass hier eine Nahrungsmittelallergie vorliegt. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, das abzuklären, um das zu wissen, dass man dann entweder diesen speziellen Fisch meidet oder dass man weiß, es ist doch keine Allergie und es was anderes gewesen sein muss und doch Fisch essen kann. Also es geht darum, dass man die Sachen, die wirklich zu einer allergischen Reaktion führen, dass man die weglässt, aber nicht jetzt alles, was man sonst noch so weglassen kann. Und was man eben nicht machen sollte, ist bei größeren Kindern plötzlich Nahrungsmittel testen, die schon seit Jahren vertragen. Also wenn ein Kind die Nüsse vertragen hat, dann verträgt sie auch erstmal weiter. Und wenn die Kuhmilch vertragen wurde, dann ist die nicht plötzlich mit 8 Jahren allergisch. Also das macht auch keinen Sinn, plötzlich Sachen wegzulassen, die man schon seit vielen Jahren verträgt. Und man muss auch sagen, manche Testungen machen dann auch keinen Sinn. Also wer 2-3 Jahre Kuhmilchprodukte vertragen hat, der hat im Labor wahrscheinlich eine gewisse Sensibilisierung, weil man es halt verträgt und immer so zu sich nimmt. Und dann hat man da plötzlich was im Laborwert, das da rauskommt, stehen, ohne dass man tatsächlich eine Allergie hat. Also was man vertragen hat, braucht man eigentlich nicht zu testen, weil da hat man keine Allergie vorliegen. Und es gibt auch keine sonstigen Blutentnahmen oder Blutwerte. Es gibt keinen Wert im Stuhl, den man testen kann, der irgendwie uns sagt, damit ist eine atopische Dermatitis bewiesen. Wir empfehlen auch keine Hautabstriche, mit Ausnahme, dass wir einen Verdacht haben, dass auf so einer Ekzemstelle eine bakterielle Hautentzündung mit zum Beispiel Staphylokokken stattfindet. Dann macht man Hautabstriche, um das nachzuweisen, weil die müssen dann auch antibiotisch behandelt werden. Ansonsten Hautabstriche zu machen auf Staphylokokken, da finden wir immer was, also gerade bei den Atopikern, das macht keinen Sinn. Nur wenn der Verdacht ist, dass so eine Ekzemstelle sich sogenannt superinfiziert hat mit Bakterien, dann ist es sinnvoll, einen Hautabstrich zu machen.
Und dann gibt es noch etwas, wo man auch muss unterscheiden von der atopischen Dermatitis. Also wenn jetzt in einer Familie, es ist vielleicht nicht bekannt, noch nie hat irgendjemand so eine atopische Dermatitis gehabt, dann fängt sich plötzlich das erste Familienmitglied an zu kratzen mit so Stellen zwischen den Fingern, wo sie so mega beißt und ganz fest beißt, also wirklich ganz fest beißt und die kratzt sich der wunde Kind und dann plötzlich hat es das Mama auch und der Papa auch und das Geschwisterte auch und alle, die so in diesem Haushalt leben, haben die gleichen Problem, da muss man daran denken, es gibt auch das Kabies, also Krätze. Krätze, genau. Und die heissen Krätze, wenn man sich kratzen muss. Also es ist wirklich ein abartiger Juckreiz. Das sollte man nicht verpassen. Das kann man sich gut auch mal in den Ferien auflesen, wenn man irgendwo in einem Hotel oder in einem so, ich weiss auch nicht, in einer Hütte oder so, wenn es dort in der Matratze die Milben, Krätzemilben, die leben dort und wenn man dann mal so in einem Bett schläft, dann kann man die als Geschenk mit heimnehmen und die breitet sich dann in der Familie aus und es ist ganz wichtig, dass man dann sich gut instruieren lässt, weil es ist nicht ganz trivial, dass man das wieder aus dem Haus rausbringt. Also es ist dann, machen wir auch mal eine Folge darüber, glaube ich, über die Krätze, weil das ist eine rechte Sache. Aber einfach, wenn so juckende Ausschläge, vor allem betont zwischen den Fingern oder bei den Füßen unten, zwischen den Zehen, bei den Säuglingen betrifft es schon auch häufig den Stamm, aber einfach, wenn das so ein bisschen einem komisch vorkommt und vor allem, wenn dann plötzlich alle rundherum, die mit dem im gleichen Bett schlafen oder im gleichen Haushalt leben, auch das Gleiche bekommen, dann unbedingt zu den Kinderärztin, zum Kinderarzt gehen. Und dann, die können dann schauen, ob das wirklich so eine Skabies-Infektion ist oder nicht.
Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der einzige Hautausschlag mit Juckreiz, den es noch gibt und nicht Infektion ist. Ne? Also bei Infektionen haben wir auch genug, aber so jetzt Hautausschlag mit Juckreiz ohne Fieber oder Infektionszeichen sind eben atopische Dermatitis oder wenn es dann plötzlich auftritt und dann auch andere Familienmitglieder, dann ist es wohl Krätze und viel mehr gibt es dann, glaube ich, nicht. Oder es ist ja exotisch selten.
Ihr habt ja erklärt, bei atopischer Dermatitis, wenn es plötzlich auftreten kann, kann es dann also schnell, wie es auftreten ist, wieder weggehen oder hat man das dann für immer?
Also die Veranlagung hat man für immer, aber es gibt Menschen, die haben es nach ein paar Jahren weg. Also das ist immer wieder beeindruckend, dass man also auch Babys hatte, die man wirklich intensiv da behandeln musste, die dann nach 2-3 Jahren nichts mehr haben. Und ich weiß nicht die ganz exakten Statistiken, aber ich glaube, man hat tatsächlich eine Chance so zu 2/3 der Patienten, dass es irgendwie nach ein paar Jahren wieder geht. Was dann nochmal spannend ist, es kann in der Pubertät wiederkommen. Also die Pubertät spielt auch nochmal eine Rolle, irgendwie was die Haut so mit einem macht. Und man kann es nicht vorhersehen, wer in der Pubertät nochmal kriegt. Ne? Aber nein, man kann das Glück haben, dass man damit ein Jahr oder 2 oder 3 zu tun hat und dann tritt es nicht mehr auf. Oder so Menschen wie ich, die irgendwie jahrzehntelang nichts haben und plötzlich geht's los. Ne? Also das ist auch sehr, sehr vielfältig. Aber ja, man kann Glück haben, dass man nichts mehr damit zu tun hat, obwohl man diese Veranlagung der Haut hat.
Das nehme ich mit.
Neurodermitis hat nichts mit Neurologie zu tun, sondern ist eine Barrierestörung der Haut, die dazu führt, dass die Haut sehr trocken wird und sich entzündet. Sie kann bereits im frühen Babyalter auftreten, aber auch viel später bei Erwachsenen. Kennzeichnend ist der Juckreiz, die Entzündung der Haut sowie das wiederkehrende Auftreten.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
das Ekzem starken Juckreiz entwickelt oder infiziert aussieht, zum Beispiel mit gelb-goldfarbenen Krusten.
Plötzlich alle im Haushalt den gleichen juckenden Ausschlag haben und man den Verdacht hat, das könnte eine Krätze sein.
Und den Rest erzählen wir am Ende des zweiten Teils.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin, Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder & Co. gibt es bei den üblichen Streamingdienst oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, z.B. die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.